Ja, Uta, ich hoffe, dass deine Freude lange währt. Und du hinterher nicht traurig bist. Orientierung und Ziel ist das Thema. Ich habe jetzt Zettel mitgebracht, habe meine Schrift vergrößert und habe gemerkt, ich habe meine Lesebrille nicht mit. Also werden wir die Zettel gar nicht so oft brauchen, nehme ich mal an. Ja, Ziel, Orientierung und Ziel. Ich denke, es ist ein Thema, was heute nötig ist. Ihr wisst, dass ich mit meinen Jungs bis jetzt zumindest wandern gehe. Wie ihr wisst, war ich ja zweimal in Portugal mit denen und jetzt dieses Jahr hatte ich ja schon mal angedeutet, zu diesem Gottesdienst, wo wir niemanden hatten, der verkündigt, aber das doch ein gesegneter Gottesdienst war, wo verschiedene Zeugnisse gegeben wurden. Und da hatte ich gesagt, dass ich mit Jonathan dieses Jahr in Irland war. Und dort sind wir den sogenannten Wicklow-Weg gegangen. Das ist eine Grafschaft, beziehungsweise das Wicklow ist eine Grafschaft, beziehungsweise gibt es dort ein Gebirge, das nennt sich auch so Wicklow-Gebirge oder ja in dieser Richtung. Und da haben wir natürlich auch gemerkt, dass man sich sehr orientieren muss. Und dieser Wicklow-Weg, der ist sehr gut ausgezeichnet, nicht ganz so gut wie der Camino, also sprich nach Santiago de Compostela, wo es ja verschiedene Wege zu dieser Stadt gibt, aber er ist so gut ausgezeichnet, dass zumindest der Jonathan sehr gut zurechtkam. Und ich habe mich an Jonathan gehalten. Ja, und was neben dieser Orientierung, die man dort natürlich braucht und hat, lernt man natürlich Kultur, Menschen, Gegend, Gelände und so weiter, lernt man dort kennen. Das, denke ich, ist ein gutes Bild, was für Orientierung auch sprechen kann. Der Weg ist circa 160 Kilometer lang, also doch eher etwas Kürzeres. Wir hatten das dann noch ein bisschen verlängert, weil die Unterkünfte dort auch ein bisschen schwierig sind. Dann geht man an verschiedene Stellen, um unterzukommen. Und das liegt dann nicht am Weg, sondern dann muss man durchaus nochmal 7 Kilometer oder 5 Kilometer abseits gehen und wieder dann zurücklaufen. Also waren es gleich mal 14 Kilometer mehr, so dass wir vielleicht 200 Kilometer gelaufen sind, irgend sowas. Plus, was man dann noch so macht, wenn man noch einkaufen geht. Ja, das war so eine kurze Einführung über Orientierung beziehungsweise Gegend in Irland. Dieser Weg ist also eher im Osten zu sehen von Irland, vielleicht 50 Kilometer vom Wasser entfernt Richtung England gesehen, sind wir immer im Land gelaufen. So eine Orientierung braucht man aber auch, wenn man einen biblischen Text hat. Und meine Meinung ist, je länger ich lebe, immer mehr, dass ich merke, wie sehr wir uns auch Gedanken machen müssen darüber, wohin oder warum oder zu welcher Zeit, zu welchen Gegebenheiten ist dieser Text geschrieben, für wen an erster Stelle, natürlich für uns, aber was bedeutet das eigentlich? Und das ist schon sehr verwunderlich. Wir reden bei den neutestamentlichen Texten, besonders in den Evangelien, über ein Gebiet, Galiläa, wo Jesus am meisten unterwegs war. Natürlich sind die wichtigsten Taten oder wie auch immer Jerusalem mit Kreuzigung, Auferstehung, klar, Abendmahl und so weiter. Aber das Wirken von Jesu war sehr viel in Galiläa. Und Galiläa, müsst ihr euch vorstellen, von Ost nach West sind es nur 40 Kilometer. Und von Nord nach Süd an der dicksten Stelle ca. 55 Kilometer. Das heißt, dieses Land ist nicht größer wie 1600 Quadratkilometer. Sachsen hat 18.000 Quadratkilometer. Zweimal Hamburg ist ungefähr so groß wie Galiläa. Das Saarland hat 2.500 Quadratkilometer. Also es ist so etwas verschwindend Geringes, auch wenn man es mal global dann sieht. Das ist, ja, ich hätte jetzt fast was gesagt, aber eine Stecknadelkopf, viel mehr wird es auf der Welt nicht sein. Ja, und in dieser Gegend in dieser Gegend wirkte Jesus. Und nun müssen wir uns vorstellen, was sind denn das für Leute, die dort gelebt haben? Wir reden immer davon, von gerade Weihnachten, Geschichte, und das klingt alles so ein bisschen romantisch, was wir dort haben. Aber diese Leute waren zu 90% arm. Nicht, weil sie daran schuld waren, sondern sie waren römisch besetzt. Und wenn wir von römisch besetzt hören, heißt es ja dann meistens, ach ja, das sind die, die, ich sage mal, die Judikative, also sprich, die dieses Recht und Gesetz durchführen und die Exekutive, und also mehr ist das nicht. Nein, die Römer haben natürlich auch dieses Land besetzt, und all ihren Liebhabern oder die sich mit zu Rom halten, den haben sie Land gegeben, und dieses Land wurde enteignet. Enteignet von den Leuten, die dort lebten. Das heißt, wir können das nicht, dieses Land, dieses Galiläa, vergleichen mit dem biblischen, alttestamentlichen Land, wo wir dann davon sprechen, dass alle 7 Jahre dann Sabbatjahr war und dann wurde zurückgegeben und dem gehörte das und da musste die heiraten und wenn da jemand, eine Frau oder wenn der Mann gestorben war, dann musste die den Bruder heiraten, damit das alles, dieses Land irgendwie in der Familie blieb und wieder zurückgegeben wurde. Das war damals nicht so. Um diese Zeit war römisches Recht. Erst hatten sie ja mit den Griechen zu tun, aber dann war römisches Recht. Und dort hatten die meisten Leute, waren dort nur Pächter auf ihrem Land. Nichts weiter. 10% haben sich mit den Römern gehalten und denen ging es bestimmt auch sehr gut. Also nicht zu vergleichen mit unserer Situation. Gar nicht. Sondern er wirklich arm, und es gab auch viele arme Kinder, Alleinkinder, die unterwegs, es war nicht so dieser Schein von Weihnachten, den wir heute haben. Und dann haben sie Steuern zu bezahlen. Herodes der Große, den wir ja kennen, das ist einer der größten Baumeister der damaligen Zeit gewesen. Der hat also ganz viele Sachen gebaut. Natürlich wissen wir, Tempelerweiterung und so weiter. Das war Herodes der Große. Dort hat er sich eingebracht. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Der war so baumeisterlich unterwegs, dass er so Steuern ausgepresst hat, dass die Geschichtsschreiber sagen, 2-mal musste er die Steuern wieder zurücknehmen, weil die Leute das nicht tragen konnten. So, und dann kommt auf einmal der Augustus und sagt, das war das erste Mal, dass Steuern erhoben werden. Und jetzt denken wir an den Esel Maria, die schwanger war. Es ging ja nicht gut, aber es geht schon. Die haben ja dann den Stall gefunden und so weiter. Aber das waren wieder erneut Steuern. Und jetzt haben wir vielleicht ein Gefühl für die Situation, was die Leute dachten, wo es um Orientierung ging, wo sie einen Messias erwarteten, wo sie sagten, das ist unser Brotkönig, Jesus, der hat uns satt gemacht. Also eine ganz andere Sache, wie vielleicht wir das so gefühlsmäßig Weihnachten feiern, sondern Not, Schwierigkeiten. Es ging ihnen nicht gut. Ja, sie warteten natürlich auf einen Messias. Und nun müssen wir natürlich gucken, wie ist es denn mit uns, mit der Orientierung? Wie geht es uns denn mit Orientierung? Wir leben, denke ich, auch in einer, will es mal so beschreiben, herausfordernden Zeit. Wir haben mit Kriegen zu tun. Was war, also ich sage ehrlich, wo ich zu Wendezeiten habe ich nie damit gerechnet, dass es irgendwie in Europa nochmal so Krieg gibt. Und dann war Jugoslawien nicht, war brutal, aber war doch ganz schön weit weg. Und nun hat man das Gefühl, das kommt immer näher und immer mehr. Ja, Ukraine, aber nicht zuletzt auch Israel. Viele von euch waren in Israel und jetzt sagt man, na, möchte man gar nicht hinfahren. Man würde ja, aber möchte man, also da geht's gegen Iran, da geht's gegen diesen Streifen da hier, Gaza und so weiter. Da geht's gegen Norden, da kommt von Jemen eine Rakete, dann ist im Sudan und verschiedene Stellen. Wir haben also mit Kriegen zu tun. Damit haben wir mit Ausländern zu tun. Seit 2015 haben wir ja Millionen auch an Leuten in Europa irgendwie aufnehmen müssen, dürfen, können, wie ihr es auch immer betrachtet. Wir haben Orientierung oder suchen suchen nach Orientierung. Wie gehen wir denn mit uns und mit den vielen Geschlechtern um? Früher war das klar, Männlein, Weiblein. Ich will dieses Medizinische, wo es vielleicht dort Differenzen gibt, nicht aburteilen. Aber mir macht das Mühe, wenn man heute sagt, divers. Kann ich nicht richtig damit umgehen. Wie viele Geschlechter gibt es? Oder das Gendern macht mir auch ein bisschen Mühe, gebe ich zu. An unserer Universität haben wir mittlerweile auch Toiletten, ehemals Männertoiletten. Da ist jetzt eine Gender-Toilette, steht da drauf. Also da gibt es dann die Pissoire und die Boxen. Und zum Teil sogar kann man dann, obwohl da 4 Boxen sind und 3 Pissoire, kann man nach vorne zuschließen. Wenn ich jetzt ein Gender-Mensch bin, schließe ich dann vorne zu, dann bin ich allein in dem Klo, müssen die anderen warten. Also ich persönlich würde die Pissoire alle wegmachen und würde bloß noch Männlein, Weiblein zusammen Boxen bis oben zu, dass keiner oben drüber gucken kann, weil bei uns zu Hause, wir haben auch keine verschiedenen Klos. Meine Frau und ich benutzen dasselbe. Wir haben zwar verschiedene Klos, wir könnten das machen, aber machen es nicht. Nö, also bis jetzt noch nicht. Nee, es ist lustig, aber es macht Mühe. Wir sollen uns orientieren, ihre Versicherung und Krankenversicherung und Gasanbieter und Stromanbieter und... Da müssen Sie sich mal orientieren, müssen Sie mal eine klare Linie haben. Oder wir sollen uns orientieren, wen wähle ich denn als nächstes? Sind wir eigentlich nur noch hinten rum oder es macht Mühe? Orientierungslosigkeit. Was wollen wir wählen? Vielleicht einen Trump in Deutschland? Mir macht das Mühe. Also gucke ich mir an, was macht Jesus? Wo orientiert sich Jesus? Und meines Erachtens orientiert sich Jesus an seinem Vater. Er orientiert sich daran, was will sein Vater. Er lebt auf seinen Vater zu. Auch wenn es Mühe macht, er lebt auf seinen Vater zu. Und was bedeutet das jetzt für dich und für mich? Von der Orientierung her vielleicht ein gottgefälliges Leben, vielleicht ein Leben auf die Ewigkeit zu, oder ein Leben auch und gerade für den anderen. Ich habe dann eine kleine Umfrage gemacht, schon vor Weihnachten auf Arbeit haben wir dann so eine Frauenrunde und ich. Und hatte ich denen eine Hausaufgabe gestellt. Ich bin dort an der einen Stelle immer Dienstag, Donnerstag, hatte das Donnerstag gesagt und habe gesagt, passt auf, bis Dienstag überlegt ihr euch mal, was ist euer Ziel im Leben und was ist euer Ziel für nächstes Jahr. Naja, als ich dann am Dienstag kam, wurde eine krank, die andere hat es vergessen und die dritte, das ist eine Amerikanerin, Lisa Patterson, die hat gesagt, ja, für mich im Leben, ich möchte immer etwas Gutes hinterlassen. Ich möchte etwas Gutes tun in meinem Leben. Vielleicht ist das so eine Anregung. Ich habe das dann auch zu Hause an verschiedenen Leuten habe ich da gefragt. Die Miri hat dann gesagt, ja, okay, ich würde gerne das Abi bestehen dieses Jahr. Es war ja voriges Jahr, wo ich gefragt habe, hat gesagt, nächstes Jahr. Also dieses Jahr das Abi bestehen. Und dann merkt man schon, es macht Mühe, sich darüber Gedanken zu machen. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was ist das Ziel? Und da meine ich nicht jetzt, weil das jetzt Neujahr ist. Dieses Thema brennt mir schon länger unter den Nägeln. Was ist Ziel für euch? Und wenn man so am Nachdenken ist, merkt man, meine Struktur, die ich hier gewählt habe für diese Predigt, ist eigentlich falsch. Es hätte nicht heißen müssen Orientierung und Ziel, sondern Ziel und daraus folgt, wie orientiere ich mich, um dieses Ziel zu erreichen. Und das macht eigentlich auch das, was mit uns macht, diese Schwierigkeit. Wir gucken dorthin, wir gucken dahin, da ist ein Krieg und da ist was und da und was passiert denn hier und das macht Mühe und jenes macht Mühe. Und da gibt es die Böllerei und da gibt es dieses und jenes, all die Themen, die ich euch schon aufgezählt habe. Und da sind wir orientierungslos. Und warum sind wir orientierungslos? Weil wir eigentlich ein Ziel brauchen. Wir, du und ich, wir brauchen ein Ziel für unser Leben und danach ausgerichtet kann ich mich orientieren. Wenn ich es aber umgedreht mache und versuche mich zu orientieren, na wo geht's denn dann hin? Also wünsche ich euch, dass ihr für euch vielleicht für den nächsten Tag, Woche, Monat, Jahr für euer Leben Ziele festlegt. Das müsst ihr nicht ganz groß und irgendwie aufschreiben, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt das ausleben, wie ihr das für richtig haltet. Aber auch als Gemeinde, als Familie, was haben wir denn für Ziel? Also meine Frau hat voriges Jahr gesagt, dieses Jahr fahren wir nicht in Urlaub, wir bauen Wohnzimmer. Okay. 3 Wochen haben wir Zeit, weil wir da im Urlaub normalerweise sind. Es hat so 3 Monate gedauert. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber sagen wir zu 99%. Das Ziel war gut. Manchmal sind wir überfordert mit den Dingen, die dann so ein Haus an einen stellt. Wenn wir da, also wir Schlosser haben früher gesagt, Rubner, nein, die alten Böcke. Und dann siehst du, was da dahinter steht. Ja, setzt euch Ziele. Wir müssen uns Ziele setzen als Gemeinde. Wir müssen uns als Familie Ziele setzen. Und du ganz persönlich. Ziele. Und dann gibt es Zwischenziele. Ja, kleine Ziele. Ich weiß nicht, was das sein kann. Ist das jetzt unser Wohnzimmer oder wollen wir wie so eine Gartenparty, was wir als Älteste so eingeführt haben, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen mal Gemeinde und Nachbarn so einladen zum Zusammensein. Kann ein Ziel sein. Es kann was ganz anderes sein, wo er sagt, ja, dieses Jahr will ich mich besonders auf dieses oder jenes konzentrieren. Ist bei euch vielleicht eine ganz andere Sache, sicher eine ganz andere Sache wie bei mir oder bei uns. Was wollen wir machen? Außer das Abi könnt ihr auch nachholen, geht auch, Abendschule. Oder Englisch, oder Tanzen, oder Sportverein, oder keine Ahnung, mit Nachbarn besser. Ja, setzt euch Ziele und wir als Älteste, wir als Gemeindeleitung haben uns Ziele zu setzen. Wo wollen wir denn hin oder leben wir nur drauf zu? Und ich weiß, unser ehemaliger Gemeindeleiter, und damit meine ich nicht einen Heinz, sondern einen Gordon, der hat gesagt, wir brauchen mal so ein Ziel, wir müssen darüber mal arbeiten. Wir sind es bis jetzt, haben wir es nie geschafft. Aber eigentlich ist es dran. Weil nur daran können wir uns dann orientieren, wo laufen wir denn zu? Und was wollen wir denn als Gemeinde? Wen wollen wir denn erreichen? Wollen wir junge Leute erreichen? Wollen wir ältere Leute erreichen? Keine Ahnung. Das ist eine Sache, die Gemeindeleitung eigentlich auf dem Plan hat. Und wo Gemeinde dann sagt, ja, da müssen wir mitgehen. Oder wenn die Gemeinde dann der Meinung ist, nee, das ist vielleicht zu viel für uns, dann müssen wir es eben anpassen. Auch das muss sein, klar. Nun haben wir diese Ziele, die vielleicht vor Augen und jetzt passiert es nicht erreicht. Wo ist das Problem? Natürlich kann man ein Ziel setzen und das nicht erreichen. Hauptsache das Endziel in Gottes Ewigkeit zu sein, das ist das Entscheidende. Darauf müssen wir zulaufen. Und vielleicht wisst ihr, was Sünde ist. Sünde ist ja Zielverfehlung. Ne? Hat der Holger Heiden manchmal mit so einem Bogenschuss verglichen, indem er einen Pfeil auf ein Ziel setzt und das geht daneben. Dann ist das Zielverfehlung und das ist Sünde. Aber bei Gott ist es eben möglich, wenn man ein Ziel, vielleicht ein Schiff, auf dem Schiff ist und will ein Ziel erreichen, hier wurde von Amerika gesagt, mit Schiff, ich will Amerika erreichen, also wenn ich dort, sag mal, westlich fahre, werde ich immer irgendwo Amerika wahrscheinlich erreichen, weil das ist doch schon von Süd bis Nordamerika sehr groß. Aber wenn ich dann den Kurs falsch setze oder das Zwischenziel nicht erreiche, dann kann Gott uns wieder in die richtige Richtung drücken und sagen, nee, hier geht's lang. Das Entscheidende ist nicht das Zwischenziel, ach, das haben wir nicht erreicht, sondern das Entscheidende ist doch, dass wir das Endziel erreichen. Du ganz persönlich, du in deiner Ehe, in deiner Familie, du mit deinen Geschwistern, du mit deinem Bruder und leiblichen Bruder und Schwester, du in deiner Gemeinde. Ja, und nun habe ich noch was mitgebracht. Meine Frau würde sagen zu den Kindern, aber in der Wohnung machen wir das nicht. Und deswegen machen wir es in der Wohnung, sondern machen wir es in der Gemeinde. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Wo Durchbruch in Auerbach hat es funktioniert. Jetzt geht's los. Schön, ne? Anke ist nicht in der Bude. Okay, was ist das?
Seifenblasen,
Englisch? Bubble, genau. Seifenblase, Englisch Bubble. Heute ist dieses Jahr, für viele ist das ein klarer Begriff, wir leben alle in einer Bubble. Und das, was wir hier jetzt gerade machen, das ist so eine Bubble. Unsere Gemeinde ist eine Bubble. Eure Familie, eure Ehe, das ist eine Bubble. Schulklasse, Arbeitskollektiv oder wie ich weiß gar nicht, wie man heute sagt, Mitarbeiterkreis oder keine Ahnung, Sportverein, irgendwas, wo ihr euch wohlfühlt, Ehekreis, wo es euch eben, wo ihr eben öfter seid, das ist eine Bubble, das ist eine Blase. Und bei so einer Blase, ihr habt das ja gemerkt, ich habe ja nichts gemacht, das wird rund. Das ist, scheint eine ideale physikalische Form zu sein. Der Druck ist überall gleich und damit wird das rund. Und in dieser Bubble, da fühlen wir uns wohl. Wenn ihr hier reinkommt, wisst ihr, ach, der Mike kommt, ne, der wird sich hier vorne irgendwo hinsetzen. Der hat doch das mit seinen Kuhaugen, der hört besser, als was er sieht. Obwohl meine Frau sagt, ich sehe da nicht so gut hören immer. Aber ihr wisst genau, wo euer Platz ist. Ihr wisst ganz genau, wo ihr euch hinten wenden müsst. Dort ist die Küche, dort ist Technik und so weiter. Ihr wisst, ihr fühlt euch da wohl, ihr habt eine gewisse Sicherheit, ihr wisst die Regeln, was hier genehm ist und wo wir vielleicht auch eine gewisse Schwierigkeit hätten, wenn wir uns so und so verhalten würden. Also so, wenn ich Seifenblasen in unserer Wohnung machen würde, würde meiner Frau nicht gefallen. Also diese Regel kenne ich in unserer Bubble zu Hause. So habt ihr zu Hause auch bestimmte Regeln. Da fühlt ihr euch wohl, aber ihr wisst ganz genau, wo die Grenzen eures Partners zum Beispiel sind. Wo ihr dann ein bisschen taktieren müsst. So geht das auch im Verein, so geht es im Chor, überall, wo ihr also unterwegs seid. Euch geht's gut, ihr kennt die Regeln, alles klar. Das Problem ist aber, dass Menschen, die das erste Mal in diese Bubble kommen, dieses nicht haben. Die fühlen sich da nicht wohl. Und da platzt manchmal was. Da kommen vielleicht in unserer Gemeinde Leute mit Hunden. Was machen wir? Hunde haben wir eigentlich bis jetzt noch nicht gehabt. Aber was machen wir denn da? Bitte? Naja, ich meinte eigentlich gerade die nicht. Ich hatte da jemand, ich hatte von Alters her gedacht. Von früher. Es geht nicht um das Thema Hund. Also, ihr wisst, was ich meine. Das Problem ist, dass Menschen ganz schlecht in so eine Bubble rein können. Und da lernen wir von Jesus. Jesus ist aus seiner, er hat nämlich auch Bubbeln gehabt. Er hat natürlich eine Familie gehabt. Natürlich seine Mutter, sein Vater. Er war in einer Bubble, in einer Familie, in einer Blase drin. Und später ist er aber ausgebrochen. Und genau das wird ihm nämlich zum Vorwurf gemacht. Du isst und bist bei Fressern und Säufern, du bist bei Sündern, du bist dort, du bist da und machst jenes. Aber genau das macht Jesus. Er geht an die Stellen, wo man sich vielleicht gerade nicht wohl fühlt, wo man eindringt und wo die ganze